Als ich das zuerst gelesen habe, hatte ich das Gefühl, ich lese eine Fremdsprache, die ich nicht gelernt habe und die ich trotzdem verstehen kann.
Dear Reader, der Podcast über das Lesen. Co-produziert von Burg Hülshoff, Center for Literature. Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Mascha Jacobs und ich spreche in diesem Podcast mit AutorInnen über die Texte ihres Lebens, über die Wege, auf denen sie zu ihnen finden, wie das Gelesene sie verändert und wie oder ob für sie Lesen und Schreiben zusammengehören. Dieses Mal ist Anne Weber bei mir zu Gast. Die Autorin und literarische Übersetzerin schreibt schon viele Jahre tolle Bücher. Keines gleicht dem anderen, jedes verlangt nach einer anderen literarischen Form. Zwei der Bücher, die ihr gezeigt haben, welchen Zugewinn an Freiheit manche Lektüren in uns auslösen können, hat sie zu Dear Reader mitgebracht. Der Räuber von Robert Walser, bei Surkamp erschienen, und Plüm und andere Prosa von Henri Michaud, in einer autorisierten Übertragung von Kurt Leonard im Limes Verlag veröffentlicht. Beides rätselhafte Texte, die trotz aller Lücken nicht nur hermetisch bleiben. Das Undurchsichtige ist sogar verführerisch und die Frechheiten dieser Texte ansteckend. In ihrem aktuellen Buch Bannmeilen, ein Roman in Streifzügen, 2024 bei Matas und Seitz erschienen, beschreibt Anne Weber, die seit 40 Jahren in Paris lebt, Spaziergänge durch das Département de la Seine-Saint-Denis, Gemeinden in Paris, die außerhalb des Autobahnrings liegen, die Banlieues, und den meisten, auch wenn sie noch nie dort waren, sofort Bilder von Gewalt und Armut in den Kopf legen. Anne Weber schaut sehr genau und vorbehaltlos hin und findet auf den Streifzügen einer weiblichen weißen Europäerin mit einem franco-algerischen Freund viel Unerwartetes. Und tausend andere von Kolonialismus und Leid, von Hoffnung und Fortschritt erzählende Orte. Es beginnt sich ihr eine Welt zu eröffnen, für die sie, wie sie sich eingestehen muss, jahrzehntelang blind gewesen ist, heißt es im Klappentext. Auch für die Leserinnen und Leser ist die Welt nach den zu Literatur geronnenen Streifzügen widersprüchlicher und weiter. Wir sprechen über das Wagnis, sich in die nahegelegene Fremde zu begeben, über Form- und Gewissensfragen, Humor, Dialoge und das Übersetzen, über Sprachen- und Machtverhältnisse, Verwandlungen, Ironie, unerbittliche Logiken, die groteske Nebenrealitäten erzeugen, Sprunghaftigkeiten, Auseinandergelegenheiten und Erfindungslust. Es geht auch um Prosagedichte und Unerschrockenheit. Und wir verstecken uns in dieser Folge in einem Apfel und kriechen in einen Käse. Viel Spaß. Ich freue mich total, Anne Weber jetzt per Zoom sehen zu können. Denn es gab eine kleine Verzögerung durch eine Krankheit von mir, sodass wir uns nicht mehr persönlich sehen können. Das hat auch dazu geführt, dass du mittlerweile nicht mehr bei deinen Büchern bist. Du lebst in Paris, aber bist gerade...
Ich bin gerade in der Normandie jetzt für den August, also bis Ende Juli und dann August. Und da habe ich auch einige Bücher, aber jetzt die, über die wir gerade sprechen wollen, habe ich nicht dabei.
Genau, und das führt mich eigentlich zur ersten Frage. Kannst du dich gut an Texte, die dir sehr viel bedeuten, erinnern? Oder musstest du sozusagen, also vor 2 Monaten, als wir eigentlich gesprochen hätten und die Bücher noch in deiner Nähe waren, hättest du dann wieder reingeschaut? Hättest du dich daran mit denen vorbereitet? Oder hast du ein sehr gutes Gedächtnis für Bücher, die dir viel bedeuten?
Ich habe ein ganz schlechtes Gedächtnis. Und ich habe die Bücher nochmal gelesen, bevor wir uns verabredet hatten. Jetzt ist allerdings schon wieder 2-3 Monate her und jetzt habe ich sie natürlich schon wieder vergessen. Also ich habe sie sicher nicht ganz vergessen, aber also bei mir jedenfalls verschwindet vieles ziemlich schnell wieder. Leider. Aber das Schöne ist, dass man Bücher dann wieder lesen kann.
Stimmt. Stimmt, aber es geht mir wirklich genauso. Ich dachte nämlich, ich habe die doch gerade erst gelesen. Wieso wusste ich das alles gar nicht mehr? Es war regelrecht überraschend, dass ich da wieder Neues gefunden habe. Ja, zu den Büchern kommen wir später. Wir starten erstmal mit deinem aktuellen Buch, was nämlich dieses Jahr bei Matthes und Seitz erschienen ist, Bannmeilen. Und als Genrebezeichnung steht da ein Roman in Streifzügen. Ich fand das eine total schöne Bezeichnung. Ich hoffe, sie setzt sich irgendwie durch. Also ich könnte mir ganz viele Bücher vorstellen, die so, die einen derartigen Titel gebrauchen könnten.
Weiß ich nicht, ob es so viele gibt. Ich hoffe, es gibt nicht so viele. Man will ja immer ein bisschen was Besonderes und Einzigartiges schaffen. Aber natürlich gibt es Bücher und Romane, die Wanderungen zum Beispiel erzählen. Warum also nicht auch Streifzüge? Und in diesem Buch ist es so, dass jedes Kapitel von einem Streifzug erzählt. Und diese Streifzüge finden statt durch die Banlieue durch. Nicht irgendeine Banlieue, sondern die nordöstlichen Vorstädte von Paris, dieses Département de la Seine-Saint-Denis. Das sind insgesamt 40 Gemeinden. Das ist also ein riesiges Gebiet mit, ich glaube, über 1,5 Millionen Einwohnern. Ein sehr dicht besiedeltes Gebiet. Es gibt zwei Wanderer, zwei, die da zusammen unterwegs sind. Und die eine ist die Erzählerin, die gewisse Ähnlichkeiten mit mir hat. Und ihr Gegenüber ist ein alter Freund von ihr, der halb Algerier, halb Franzose ist und der in der Banlieue geboren ist und dort immer gelebt hat und dort immer noch lebt. Und diese zwei gehen da zusammen los. Und nicht nur, aber auch durch ihre unterschiedliche Herkunft haben sie einen völlig verschiedenen Blick auf das, was sie da sehen und erleben. Und ich glaube, das Buch lebt ein bisschen von diesen unterschiedlichen Perspektiven auf das Gesehene.
Ja, und diese unterschiedlichen Perspektiven bekommen wir durch sehr viele Gespräche der beiden mit.
Ja, ich habe noch nie so viele Dialoge geschrieben. Ah. Ich wundere mich immer, weil es in Besprechungen manchmal schon hieß, ist das eigentlich ein richtiger Roman? Das ist doch eigentlich halt auch so reportagehafte Züge oder so. Ich habe noch nie so viele Dialoge geschrieben und das sind ja keine Reportagedialoge. Ich meine, das sind ja, weiß nicht, ob es sowas gibt, Reportagedialoge, aber das ist ja nichts, was ich mitgeschnitten hätte, sondern das ist von mir erdacht. Also ich kann auch nicht sagen, es ist frei erfunden, aber es ist schon frei erfunden. Jetzt sind wir schon mittendrin in dem, was Literatur ist und was Romane sind. Ich mache nicht eigentlich die Unterscheidung zwischen Fiktion, also Fiction und Non-Fiction, wie sie aus dem Angelsächsischen uns geläufig ist. Ich mache eher den Unterschied, obwohl auch das schon ziemlich, die Grenzen da unscharf sind, aber den Unterschied zwischen Literatur und Nichtliteratur. Denn es gibt ja viele erfundene Geschichten, also Romane, die erfundene Geschichten erzählen, die einfach keine Literatur sind, in meinen Augen, oder schlechte jedenfalls. Und andererseits gibt es ja Bücher, die auf wahrem Erlebten beruhen, Romane. Und trotzdem Literatur sind. Und auch diese Streifzüge im Roman beruhen auf wirklichen Streifzügen, die ich mit jemandem, mit einem alten Freund zusammen gemacht habe. Trotzdem ist das Buch nicht die Erzählung dessen, was wir da zusammen gemacht und erlebt haben. Sondern das ist immer ja auch eine Verwandlung. Schon deshalb, weil wir viel mehr Streifzüge in Wirklichkeit gemacht haben, als im Buch dann vorkommt. Und weil ich ja nichts mitgeschnitten habe, wie gesagt, sondern das auch im Gedächtnis, in meinem schlechten Gedächtnis nochmal versucht habe zu rekonstruieren oder eben nicht zu rekonstruieren, sondern zu verwandeln, so zu verwandeln, dass es erzählbar wird. Und ich glaube, auch wenn man sich, das habe ich auch bei meinem vorigen Buch Annette, ein Heldinnen-Epos, gemerkt. Auch wenn man wirklich versucht, wie ich es bei dem Heldinnen-Epos getan habe, sich genau an das zu halten, was man in Erfahrung bringen konnte über jemanden zum Beispiel. Das ist ja die Geschichte einer Frau, die ich kannte. Auch wenn man versucht, wirklich sich an diese Fakten quasi zu halten oder an das Wissen, wo man ran kann, sobald man ins Erzählen kommt, verwandeln sich die Dinge von selbst. Also es gibt kein Erzählen ohne Fantasie. Oder aber, ja, was es dann gibt, ist eine Aneinanderreihung von Daten oder von. Aber das Erzählen, das Schaffen von ja, das Aneinanderreihen von Sätzen bringt es mit sich, dass die Fantasie dabei ins Spiel kommt, dass sie angeregt wird und dass sie dann auch bei dem, der das dann liest oder bei der angeregt wird. Aber sowohl das Schreiben als auch das Lesen dann sind ja Vorgänge, die im Kopf stattfinden und auch gar nicht sich nur beschränken lassen auf das, was da in Worten auf dem Papier steht, sondern das sind Vorgänge im Kopf, die sich auch gar nicht eingrenzen lassen.
Auf jeden Fall. Und gerade bei so Orten wie die Banlieues, von denen wir ja alle irgendwie auch schon Bilder gesehen haben, weil es dort mal Unruhen gab oder weil es immer wieder hervorgezogen wird, um die Probleme in Frankreich zu zeigen, muss man ja auch davon ausgehen, dass die Leute schon vorgefertigte Bilder in ihrem Kopf haben. Und in diesen Gesprächen der beiden Wanderer werden genau diese Themen ja auch die ganze Zeit verhandelt. Also das ist total toll, dass es so einen super ironischen Tonfall gibt zwischen diesen beiden Freunden und dass ich es extrem interessant fand und extrem toll gemacht, wie schonungslos sozusagen, ich meine, vielleicht ist Ironie da auch ein Vehikel, um das tun zu können, wie schonungslos sozusagen auch eigentlich alle Fallstricke oder Wagnisse, die man damit eingeht, in einen sozusagen zwar nahegelegenen, aber einem selbst fremden Ort zu gehen und eben dort natürlich auch immer mit den eigenen Vorurteilen oder schon in einem liegenden Bildern konfrontiert zu werden. Also ich finde, das hast du so fantastisch aufgelöst über die Gespräche der beiden. Und lustigerweise sind die beiden extrem schonungslos miteinander oder auch mit sich selbst. Also gerade die Erzählerin, während andere Figuren, die auftauchen, extrem zärtlich beschrieben werden.
Ja, es ist ja so, dass diese beiden, die da herumwandern, sehr schnell in gewisse Rollen hineingeraten. Vielmehr ist es so, dass dieser Freund der Erzählerin, mit dem sie da unterwegs ist, sie sehr schnell in eine Rolle schiebt, die ihr gar nicht so angenehm ist, und zwar die der weißen, privilegierten Europäerin, die in der Stadt wohnt, zwar nicht im unmittelbar im Zentrum der Stadt, aber noch innerhalb, am Rand zwar der Stadt, aber in der Stadt, das ist ja in Paris sehr klar umgrenzt, in der Stadt ist innerhalb das Peripherik und alles, was über den Peripherik hinausgeht, um diese Ringautobahn hinausgeht, ist Banlieue und wird auch dann anders verwaltet und so von anderen Strukturen und Menschen verwaltet, ist nicht mehr die Bürgermeisterin von Paris zum Beispiel, die Anne Hidalgo. Also er macht sich da sehr gerne über sie lustig, über ihre Privilegien, auch natürlich ihre Ahnungslosigkeit, weil sie ja keine Ahnung hat von der Banlieue. Und er ist derjenige, der dort geboren ist, der auch durch seine Herkunft, seine halb algerische, halb französische Herkunft, er ist quasi der in der Rolle des ja diskriminierten, diskriminierten algerischstämmigen Banlieue-Bewohners und kann sich dann so über sie lustig machen, was sie eine Weile lang über sich so ein bisschen ergehen lässt, aber sie versucht sich dann auch zu wehren. Und er hat diese Art, harte Art eigentlich der Ironie. Es ist manchmal wirklich ein bisschen an der Grenze und es kommt ja auch immer wieder zu Reibungen zwischen den beiden. Aber sie sind befreundet und bleiben auch befreundet. Und sie versucht sich mit denselben Mitteln auch zu wehren, also auch mit den Mitteln der Ironie, und macht sich über ihn lustig, der eigentlich so wenig privilegiert, auch nicht so ganz unprivilegiert ist, und der oder stößt ihn auch manchmal auf seine Widersprüche, auf seine vielleicht Blindheit auf einem Auge, wenn es um die Behandlung der Frauen zum Beispiel geht und solche Sachen. Aber durch die Tatsache, dass sie sich die Rolle des anderen, aber auch über diese eigene Rolle, in die man da hineingerät, immer wieder mokieren, werden diese Rollen auch immer wieder aufgebrochen. Und ich glaube, dadurch wird das auch erträglich, denn wer möchte schon in solchen Rollen gefallen sein? Ich jedenfalls nicht. Also zumal, wenn man in der Rolle ist der weißen, privilegierten Europäerin, versucht man sich da irgendwie zu retten, und da rauszukommen. Denn so angenehm es auch im wirklichen Leben sein mag, so vorteilhaft es sein mag, weiß und privilegiert und europäisch zu sein, so unangenehm kann es ja auch sein, wenn man jemanden gegenüber hat, der einem genau das zum Vorwurf macht. Und ja, deswegen der Versuch immer wieder da auch auszubrechen.
Du arbeitest ja auch als Übersetzerin, und zwar nicht nur vom Deutschen ins Französische, sondern auch umgekehrt. Und ich habe einen ganz tollen Text von dir in der FAZ gefunden über Sprachwechsel und Machtgefälle. Und ich lese mal kurz eine Stelle vor, vielleicht passt das ganz gut zu dem, worüber wir gerade sprechen. Ein Sprachwechsel ist in vielen Fällen Ausdruck eines Machtgefälles. Oft ergibt er sich aus den Lebensumständen. Wer weggeht von zu Hause, sei es freiwillig oder um vor Krieg und Armut zu fliehen, und sich für lange Zeit woanders niederlässt, kann in einer anderen Sprache aufgehen. Er oder sie kann sich diese fremde Sprache aneignen, bis sie vielleicht nicht gerade mit einem verwächst wie eine Muttersprache, aber doch wie eine zweite Haut wird oder wie ein altvertrautes Liebeskleidungsstück. In jedem Fall aber werden die zwei Sprachen, die man fortan hat oder die einen haben, zueinander in ein Verhältnis treten. Sie werden miteinander rivalisieren, sich womöglich anfeinden. Nicht selten wird die eine die andere ein wenig belächeln oder gar auf sie herabschauen. Und weil man diese Sprachen ist und sie wie zwei Seelen leben in der eigenen Brust, wird man es selbst sein, der oder die sich anfeindet, belächelt oder auf sich herabschaut. Also ich habe mich gefragt, ob das nicht eigentlich das ist, was sozusagen die Erzählerin auch tut.
Ah, das ist interessant, dass du das in einen Zusammenhang bringst. Da habe ich bisher noch nicht nachgedacht, aber sicher ist ja, dass Sprachen nicht einfach nur Sprachen sind, sondern dass an Sprachen die ganze Geschichte eines Landes und auch das Verhältnis verschiedener Länder dann zueinander hängt, auch die Machtverhältnisse. Und dass Sprachen auch in einem Machtverhältnis zueinander stehen. Wie vielleicht diese zwei Rollen im Buch, also nicht die wirklichen Menschen, würde ich jetzt sagen, wobei vielleicht ja auch da das stimmt, aber was der Thierry, dieses Gegenüber im Buch, ja immer wieder anmahnt oder kritisiert, sind ja diese, ihr dort in Paris, ihr weißen Europäer, privilegierten Europäer, ihr sitzt quasi, so sagt das nicht, aber es ist so, ich übersetze es jetzt doch, versuche es zu übersetzen, was er vielleicht sich dabei denkt. Ihr entscheidet, ihr seid wohlhabend, ihr seid, ihr habt die Macht, Dinge zu entscheiden. Und wir hier draußen sind vernachlässigt von euch und sind, ihr schaut auf uns herab und ihr kümmert, es kümmert euch nicht, was hier mit uns passiert. Und daran ist, da ist sicher was dran. Und ja, ich weiß nicht, wie man das, wie das Verhältnis der Sprachen, also ich meine, mit diese beiden sprechen ja Französisch miteinander und in diesem Fall ist es ja die Erzählerin, die von woanders, also das heißt, die Erzählerin, die mit mir mehr oder weniger übereinstimmt, die von woanders herkommt und er ist ja derjenige, der in Frankreich geboren ist und dessen Muttersprache das Französische ist. Deswegen ist diese Übereinstimmung nicht so richtig herzustellen. Ne? Das stimmt nicht so ganz.
Wenn du es jetzt so genau erklärst, ist es eigentlich eine weitere Widersprüchlichkeit, die in diesem Buch liegt. Also wenn wir es jetzt so betrachten, weil genau, die Erzählerin ist ja eben auch nicht in Frankreich geboren.
Das ist in seinem Kopf ist das schon eine sehr vereinfachende Sicht der Dinge. Weiß und europäisch reicht schon. Das ist die Zuschreibung. Und dass man dann aber vielleicht zusätzlich doch auch Ausländerin ist in einem Land und egal aus welchem Land man kommt, dass damit auch Schwierigkeiten und vielleicht manchmal auch Diskriminierungen verbunden sind, das sieht er überhaupt nicht und will er nicht sehen. Ja, es ist so ein bisschen so ein manichäisches Weltbild und auch dagegen versucht sie sich immer wieder zu wehren, diese Erzählerin.
Ich könnte vielleicht eine Stelle aus dem Buch, aus deinem Buch, aus Bannmalen vorlesen.
Sehr gerne.
Wo es nämlich eigentlich auch um dieses Thema geht. Dem Betonturm den Rücken kehrend, gehen wir an dem letzten noch übrig gebliebenen Riesenquader entlang und Thierry erklärt mir ahnungsloser, was es mit den abgewrackten Bürosesseln auf sich hat, die an den Haushecken stehen und vor allem mit den jungen Männern oder Jungs, die auf oder neben diesen Sesseln herumlümmeln. Dass es nämlich sogenannte Chauffeurs, also Späher sind, die Alarm schlagen, sobald die Polizei auftaucht, um Drogendealer einzuschüchtern oder zu fassen. Er ist noch dabei, mir diese einfachen Sachverhalte zu erklären, über die jedes Kind Bescheid weiß, wenn es nicht gar darin verwickelt ist, als sich hinter uns eine tiefe Männerstimme zu einem langgezogenen Ruf erhebt und bald darauf, etwas weiter weg, eine zweite und eine dritte an wieder anderer Stelle. Stimmen, die keineswegs panisch klingen, eher nach einem Klagegesang. Es ist ein Chor, ein Kanon, ein Echoraum, der da entsteht. Der Vergleich scheint mir absurd, aber ich muss an Alphörner denken, die einander über ein Tal hinweg antworten. Das also sind die Alarmsignale der Chauffeurs. So, ich lasse jetzt mal hier so eine halbe Seite weg und steige nochmal in den Text ein. Thierry merkt, wie betört ich immer noch bin von diesem unerhörten Gesang und beglückwünscht mich dazu, gleich bei einem unserer ersten Streifzüge in den Genuss eines solchen Konzerts gekommen zu sein. Doch gleich darauf fängt er an, sich über mich feinsinnige Touristin lustig zu machen, die das, was für andere Kriminalität oder elementare Vorsichtsmaßnahme zum Schutz vor Festnahmen ist, offenbar für eine ästhetische Darbietung, eine Konzertvorstellung, ein überraschendes Schauspiel hält. Ich muss lachen, zumal er sich nicht auf boshafte Weise mokiert und zugleich frage ich mich, ob es wohl nicht nur lächerlich, sondern auch schockierend sei, in etwas Schönheit zu sehen oder in diesem Fall zu hören, was für andere, für die meisten Bewohner der Siedlung zum Beispiel, die es sich nicht leisten können, woanders hinzuziehen, eine tägliche Belästigung und Bedrohung darstellt. Ich komme zu keinem eindeutigen Ergebnis, zumal wir weitergehen und sich bald andere Besonderheiten oder Schönheiten vor mir auftun, von denen viele in den Augen der meisten Menschen wohl hässlich, abstoßend, wenn nicht gar furchterregend sein mögen. Aber es hilft ja nichts, sich selbst einzureden, das ist schlimm, das ist hässlich, wenn es sich nun mal auch als Schönheit offenbart.
Ja, auch so Fragen, wie darf ich das eigentlich hier schön finden. Aber genau, das knüpft ein bisschen anders an, was wir vorhin besprochen haben. Diese Gespräche der beiden, das kommt hier so ansatzweise vor. Er macht sich ja lustig über sie, die hier ein bisschen wie eine feinsinnige Touristin rumläuft und das eben, was für andere Leute tägliche Lebensrealität und Bedrohung und so auch darstellt, plötzlich für eine Konzertveranstaltung hält und das dann schön findet. Und indem die beiden dann darüber auch zusammen lachen, er sich lustig macht und sie dann auch mitlacht und sie dann sich auch selbst ja mit seinen Augen sieht und so. Ich habe das nicht so bewusst eingesetzt, aber das, wenn ich das jetzt so wieder höre, denke ich, das ist vielleicht auch ein Mittel einer gewissen Kritik, die ja dann auch kommen kann, den Wind ein bisschen aus den Segeln zu nehmen. Eine Kritik oder sagen wir mal, Gedanken, die ich ja auch durchaus selbst schon haben konnte, aber die auch von außen dann beim Erscheinen des Buches dann aufkommen konnte, in der Art, ja, was will die Frau da eigentlich? Die läuft da rum in einer unzumutbaren Ahnungslosigkeit und mit großen Kulleraugen und so sieht das hier aus. Und natürlich, da kann man sich nicht nur drüber lustig machen, sondern das kann man ja auch sehr, sehr kritisch sehen. Und das tun sich ja auch Leute. Nur indem ich das ja auch selbst schon in das Buch mit aufnehme und das ja auch Gedanken sind, die ich mir selbst gemacht habe, ich weiß nicht, entschärft das vielleicht diese Kritik ein bisschen. Natürlich hat diese Ahnungslosigkeit, die ich übrigens vielleicht auch ein bisschen übertreibe im Buch, auch um diese beiden Positionen stärker herauszukristallisieren, diese Gegensätze auch herauszukristallisieren. Aber diese Ahnungslosigkeit kann ja auch was sehr Nerviges haben. Und dann gibt's eben die Frage, ja, darf die das überhaupt oder darf ich das überhaupt? Darf ich hier einfach so drauf loslaufen und gucken, was hier so los ist, wie das hier so aussieht? Und dann gehe ich wieder in meine Wohnung in Paris zurück und denke darüber nach. Diese Fragen darf man sich natürlich stellen und ich habe sie mir ja selbst auch gestellt. Nur finde ich, gibt es nicht so wahnsinnig viele tolle Alternativen. Also was wäre denn die andere Möglichkeit? Ist ich versuche meine Ahnungslosigkeit dadurch abzuhelfen, dass ich irgendwelche Reportagen über die Banlieue lese. Das habe ich ja auch durchaus, ist mir schon häufiger passiert in meinem Leben. Steht ja auch dauernd was in der Zeitung drüber. Ja, und dann weiß ich Bescheid, was da los ist. Und ich kriege auch erklärt, warum das so die Zustände dort so sind und wer oder was daran schuld sein könnte. Und dann weiß ich Bescheid und brauche dann eigentlich auch gar nicht mehr loszulaufen. Dann bleibe ich nämlich in meiner Altbauwohnung, in meiner schönen in Paris sitzen im Zentrum von Paris, Altbau oder nicht, und weiß Bescheid. Aber das kann es ja auch nicht sein, oder? Also dann denke ich, muss es ja wohl doch erlaubt sein, sich einfach mal auf den Weg zu machen und dadurch vielleicht auch etwas zu erfahren, was in diesen Reportagen einfach nicht steht. Weil diese Reportagen, die ich gelesen und gesehen habe, eigentlich sich immer nur für ganz bestimmte Orte in der Banlieue interessieren. Und das sind genau diese Orte, wo dann so abgefragte Wohnsiedlungen, wo es, wie in der von dir gerade gelesenen Passage, wo es Drogendealer gibt und wo es immer wieder dann zu irgendwelchen Aufständen kommt. Aber das sind dann Leute, die machen eine Reportage, weil dort vielleicht gerade was passiert ist. Und dann gehen sie genau an die Orte, wo das passiert ist oder von wo diese Aufstände ausgegangen sind und bekommen dann bestätigt die Erwartungen, die sie eh schon an diese Orte hatten. Während, wenn man hunderte von Kilometern kreuz und quer läuft, dann sieht man ja nicht nur abgewrackte Wohnsiedlungen, sondern man sieht ganz verschiedenartige Dinge und Orte und Gebäude und Menschen. Und diese Orte, von denen uns in den Reportagen immer erzählt wird, das ist ja ein winziger Bruchteil der Banlieue. Und deswegen denke ich, es ist ganz gut, sich in seiner Ahnungslosigkeit von mir aus, aber sich einfach mal auf den Weg zu machen und sich selbst ein Bild zu machen.
Ja, und als Leserin, man läuft wirklich mit euch mit. Das kann man nicht anders sagen.
Also diese Orte kommen natürlich schon im Buch auch vor, weil es sie ja tatsächlich gibt. Das ist natürlich nicht erfunden, aber es gibt eben im Buch noch ganz viel anderes. Es gibt, ich weiß nicht, da kommen wir vielleicht noch drauf, aber den Hauptsitz der Banque de France, wo die größten Geldreserven Europas lagern. Es gibt da diesen einen Ort, wo Asterix geboren ist, also wo Asterix, der Erfinder, der von Asterix gelebt hat in Bobigny. Und irgendwelche Hindu-Tempel. Es gibt tausend verschiedene Orte, die nicht diese Drogenspots sind gerade.
War dir von vornherein die Schreibweise klar? Also bis auf ein vorgestelltes, rückblickendes Vorspiel sind die Streifzüge alle in Präsenz geschrieben.
Ja, und zwar deshalb, weil ich ja nicht die Streifzüge erzähle, die ich erlebt habe, sondern ich erzähle von den Streifzügen, die ich im Nachhinein an meinem Schreibtisch im Kopf wiedererlebe oder neu erlebe, eher neu erlebe. Denn wie gesagt, es ist ganz neu zusammengesetzt, weil ich eine Auswahl auch treffen musste. Und deshalb sind es mir die Streifzüge, die ich dann in der Erinnerung, aber auch in der Verwandlung eben, die erzählen bedeutet, neu erlebe. Und dieser Präsenz, das Neuerlebens fällt dann aber zusammen mit dem zum Beispiel Lesen über die Orte, an denen ich auch gewesen bin, an denen wir vorbeigegangen sind, auch abends dann oder nachts am Schreibtisch, weil natürlich diese Orte sich nicht von selbst erschließen alle. Und es steht auch nicht überall dran, was da passiert ist oder was das für Gebäude sind oder was. Sondern vieles habe ich im Nachhinein natürlich auch mir angelesen. Und ja, dieser Präsenz des Buches ist wie so ein Schmelztiegel im Grunde. Das ist diese neu erlebten Wanderungen durch die Banlieue, das dazugewonnene Wissen auch über die Orte. Und das geht dann, dieser Präsenz geht hin bis zum Lektorat eigentlich des Buches. An einer Stelle kommt der junge Lektor auch vor, der dann so eine Art Sensitivity Reader, also das war zwar nicht seine offizielle Aufgabe, aber allein schon durch sein Alter, seine Generation, hat er so ein bisschen diese Funktion übernommen. Und der ganze Entstehungsprozess des Buches ist in diesem Präsens irgendwie verschmolzen.
Prinzipiell habe ich den Eindruck, dass alle deine Bücher erstmal mit einer formalen Entscheidung losgehen. Ich meine, das ist natürlich nur eine Vermutung, aber du hast sehr, sehr unterschiedliche Bücher geschrieben, die mit formalen und auch ethischen Fragen sich auseinandersetzen.
Ja, eigentlich gehen diese formalen Fragen bei mir einher, nicht bei allen meiner Bücher, aber bei einigen der letzten Bücher gerade, mit Gewissensfragen. Oder sagen wir mal, das fällt zusammen. Gewissensfragen und formale und literarische Fragen sind bei mir oft so ein bisschen ein und dasselbe. Zum Beispiel bei Annette, ein Heldinnen-Epos, habe ich mich gefragt, wie kann ich denn einem Menschen gerecht werden, den es gibt? Das ist ja nicht jemand, den ich erfunden habe, sondern diese Frau gab es, als ich das Buch schrieb, lebte sie noch und sie hat mir vieles anvertraut und da fühlte ich mich natürlich verpflichtet, ihr gerecht zu werden auch. Die Entscheidung, wie das Buch dann gestaltet sein würde, die kam durch diese Fragen, diese Gewissensfragen, die ich mir von Anfang an gestellt habe. Nämlich es war mir klar, dass ich nicht einfach ihr Leben benutzen dürfte, verarbeiten, verwursten, für mich als Romanstoff nutzen dürfte, um damit zu machen, was ich will, wie es vielleicht am spannendsten dann klingt oder so, oder ankommt beim Leser, bei der Leserin, sondern dass ich da Skrupel haben würde, dass ich hatte einfach Skrupel und dass ich deshalb auch nicht einen Roman so schreiben könnte, dass man beim Lesen das Gefühl hat, aha, so war es. Das ist also diese Frau, das Leben dieser Frau und jetzt weiß ich Bescheid, wie ihr Leben ausgesehen hat. Das ist ja bei einer Biografie ganz stark der Fall, weil es da diesen Anschein von Objektivität auch gibt und von Wissenschaftlichkeit. Aber natürlich stimmt das auch nicht, in der Biografie auch nicht, dass das nun die Wahrheit über jemanden enthält. Ich wollte schon durch die Form deutlich machen, dass das nicht die Wahrheit über diesen Menschen ist, sondern dass es sich hier um einen möglichen Blick auf dieses Leben handelt, und zwar meinen Blick. Und das hoffentlich nicht, um mich selbst da groß in den Vordergrund zu bringen, sondern weil ich das einfach ehrlicher fand, das deutlich zu machen, dass ich keine Wahrheit hier über diesen Menschen zu verkünden habe. Und das ist bei diesem Buch, Annette, ein Heldinnen-Epos, dann zum Beispiel so geschehen, dass ich es in freien Versen geschrieben habe. Ich habe ja dann auch versucht, an das Helden-Epos anzuknüpfen und ein Heldinnen-Epos draus zu machen. Und das ist ja so, wenn man ein Buch aufschlägt, das ist ja eigentlich eine Erzählung, ist eine Lebensgeschichte, die da erzählt wird, chronologisch, linear. Aber wenn sie so man nennt das Flattersatz in der Typografie, also wenn das nicht rechtsbündig gesetzt ist, sondern so ausgefranst ist rechts, es käme, glaube ich, beim Lesen keiner auf die Idee, dass man es hier mit dem wirklichen Leben eines Menschen zu tun bekommt, sondern man sieht ja ganz deutlich schon in der Gestaltung der Seite, dass da jemand offenbar war, der da drauf geschaut hat und der das so erzählt. Ich komme in diesem Buch, glaube ich, nicht oder so gut wie nie als Person vor, aber ganz stark als Blickwinkel und als gestaltende Kraft. Und das eben aus solchen Gewissensfragen heraus. Ja, das ist bei anderen meiner Bücher auch so. Bei Bannmeilen war es so, dass ich eigentlich vorhatte, nicht wie im Heldinnen-Epos auf andere Weise, aber doch auch eine Lebensgeschichte zu erzählen, nämlich die Lebensgeschichte und Herkunftsgeschichte dieses wirklichen Freundes, den ich habe und der dann auch quasi das Modell gestanden hat für die Figur des Thierry im Buch. Aber ich wollte ursprünglich seine Lebensgeschichte und seine Herkunftsgeschichte einflechten in die Wanderungen. Denn tatsächlich hat er mir sehr viel aus seinem Leben erzählt. Ich kannte vieles auch schon vorher, weil ich eben schon seit langen Jahren kenne. Aber er hat mir sehr eingehend auf den Wanderungen auch von sich erzählt. Und dann kam der Moment, als ich anfangen wollte zu schreiben und er mir gesagt hat, er möchte das eigentlich lieber nicht. dass ich sein Leben erzähle. Und das hat mich erstmal ziemlich aus der Bahn geworfen und ich war auch ein bisschen verärgert, weil ich das alles eigentlich mit ihm auch abgesprochen hatte und er einverstanden gewesen war. Aber dann habe ich es irgendwann auch verstanden, weil es nämlich eine sehr schwierige Herkunftsgeschichte ist, die er hat. Und dann war es aber eigentlich auch ganz gut, weil mir das dann auch eine größere Freiheit gegeben hat. Ich habe dann diese Figur tatsächlich abgerückt von dem wirklichen Freund, den ich habe, und habe eine Romanfigur geschaffen, Thierry, die gewisse Ähnlichkeiten mit dem wirklichen Freund hat. Zum Beispiel ist auch der Thierry im Buch halb französischer, halb algerischer Herkunft und in der Banlieue geboren, und einiges habe ich übernommen. Aber ich habe dann seine Geschichte schon verfremdet. Dadurch ist dieses Gegenüber der beiden Figuren und diese Gegensätze auch manchmal in ihren Positionen und in ihren Blicken auf das, was sie sehen oder erleben, sehr in den Mittelpunkt des Buches gerückt. Also immer diese Gespräche auch über das, was da passiert und was sie sehen. Ja, worüber wir übrigens noch gar nicht geredet haben und was ja auch ziemlich wichtig ist in diesem Buch, das ist das Café oder die Kneipe, die von Anfang an, also sehr früh im Buch schon auftaucht und die dann so ein bisschen das Herz des Buches ausmacht, weil es auch der einzige Ort ist, wo sie wirklich mit Menschen dann ins Gespräch kommen und Menschen näher kennenlernen.
Und ist das ein fiktiver Ort?
Das ist auch kein fiktiver Ort, so wie der Thierry nicht ganz fiktiv ist. Das ist angelehnt an einen wirklichen Ort, an eine wirkliche Kneipe, die es gibt. Aber auch da ist es durch die Erzählung dann verfremdet. Aber es ist keineswegs frei erfunden, nein.
Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu deinen Lieblingstexten über.
Ja.
Die eng verbunden sind mit anderen von dir geschriebenen Büchern. Vielleicht fangen wir mal mit Plüm an.
Ja, ich habe diese Bücher ausgewählt, weil es zwei ganz wichtige Bücher sind in meiner Leserinnenbiografie und in meiner Schreiberinnenbiografie. Sie haben jetzt keinen direkten Zusammenhang zu dem letzten Buch, vielleicht auch nicht zu dem vorletzten, aber sie haben etwas ausgelöst, jedes auf seine Weise. Haben mich auf einen Weg gebracht oder mich abgebracht von meinem Weg hin zu anderen literarischen Landschaften auch hin oder anderen Formen.
Plüm und andere Prosa von Henri Michaux. Hast du mir verraten, dass das mit deinem allerersten Roman zusammenhängt?
Das war allerdings gar kein Roman, das ist es eben. Henri Michaux ist ja Lyriker, ist ja Dichter. Mein allererstes Buch, obwohl in Frankreich haben sie tatsächlich Roman auf den Umschlag geschrieben. Meine Bücher sind ja immer in zwei Fassungen von mir geschrieben, auf Deutsch und auf Französisch. Und sie erscheinen auch in zwei originalen Ausgaben in Deutschland und in Frankreich. Und in Deutschland, das war damals in der Edition Surkamp, ich glaube, da stand Geschichten auf dem Umschlag drauf, Ida erfindet das Schießpulver. Und in Frankreich haben sie tatsächlich Roman draufgeschrieben, aber es hat überhaupt keine romanhaften Züge. Aber es hat eine gewisse Ähnlichkeit, finde ich. Jetzt auch nicht ganz offensichtlich, es hat auch noch keiner gemerkt. Wenn ich das nicht sagen würde, würde es auch keiner merken, denke ich. Mit eben dem Plüm von Henri Michaux. Das ist eigentlich ein belgischer Dichter, der dann aber in Frankreich gelebt hat und veröffentlicht hat, durch den ich auf den Gedanken gekommen bin oder durch den ich gemerkt habe, also das heißt, ich hab selbst lange nur Gedichte geschrieben. Bis Ende 20 habe ich Gedichte geschrieben, die Gott sei Dank nicht veröffentlicht sind, und ich habe es auch nicht oder kaum versucht. Aber ich habe da ein bisschen mit Herablassung runtergeblickt auf Romane. Für mich schien das was für so ein bisschen profanere Geister. Und die Dichtung, das war das Höhere und ist es vielleicht immer noch. Jedenfalls bin ich durch Henri Michaux, ich hätte sicher auch in Deutschland auf den Gedanken kommen können, ich bin mit 18 aus Deutschland weggegangen, nach Frankreich gegangen. Aber da hatte ich zum Beispiel Ilse Eichinger oder Günter Eich oder deutschsprachige Autoren noch nicht gelesen, die eben eigentlich Lyriker sind, Dichter sind, Dichterinnen, aber Prosa auch schreiben. Das Prosa-Gedicht, genau, das Gedanke des Prosa-Gedichts. Dadurch bin ich eigentlich durch Aori Michaud gekommen, bevor du jetzt diese eine Stelle aus Plüm liest, lese ich nochmal zwei Sätze aus einem Text, der heißt von ihm, der heißt Lointain intérieur, innere Ferne. Der ist in der französischen Ausgabe bei den Plüm noch vorher dabei. Und dieser Auszug geht so: Früher war ich sehr nervös. Nun bin ich auf einem neuen Weg. Ich lege einen Apfel auf den Tisch. Dann begebe ich mich in diesen Apfel. Welche Ruhe. Und das habe ich schon öfter mal zitiert, diese Stelle, weil das ist gleichzeitig so komisch und aber auch, das birgt ja eine ungeheure Freiheit und wenn das möglich sein soll. Ich hatte bis dahin nämlich nur, ja, natürlich in Märchen können Tiere sprechen und alles Mögliche passiert, unrealistische Dinge passieren. Aber das war für mich auch sogar sowas wie Alice im Wunderland. Das habe ich nicht so richtig ernst genommen damals. Das war mehr so Kinderkram. Aber das hier war ein gestandener Dichter, ein französischsprachiger, ein anerkannter Dichter, ein sehr ernsthaft, also ernstzunehmender Mensch, der jetzt einfach sich in einen Apfel hinein begibt und dann dort seine Ruhe hat. Ich meine, man liest das und dann kann man es auch ja schon selbst machen. Es ist ja ganz einfach dann. Das braucht keinen langen Lernprozess. Und was das ausgelöst hat bei mir, war eine, dass da fielen so ein paar Mauern in sich zusammen, geistige, was alles möglich ist, auch in der Dichtung. Sagen wir mal, dieser Henri Michaud, das wird jetzt vielleicht deutlicher noch, wenn du diese Passage liest, die du ausgewählt hast in dem Buch. Als ich das zuerst gelesen habe, hatte ich das Gefühl, ich lese eine Fremdsprache, die ich nicht gelernt habe und die ich trotzdem verstehen kann. Also so war es, genau.
Ja, total.
So, jetzt
können perfekte, wir. Ja. Perfekte Beschreibung für das, was sich einstellt, wenn man diese kleinen Kurzprosatexte liest. Wir begeben uns als nächstes in einen Käse hinein. Und zwar ist...
Ein bisschen ekligen Käse,
ja,
ne?
Ein bisschen ekligen Käse. Und das ist übertitelt mit Plüms Vision. Ein Käse, langsam fließend gelb, im Leichenwagenschritt. Ein Käse, langsam fließend gelb, im Leichenwagenschritt, zirkulierte in sich selbst wie ein Fuß der Welt. Es war eher eine riesige Brustwarze, ein alter Fleischhügel und er kauerte über einer unermesslichen Gegend, die schrecklich feucht sein musste. Zur Linken kam die Kavallerie heruntergeritten, man musste gesehen haben, wie die Pferde auf ihren Hinterhufen bremsten. Diese so stolzen Reiter, würden sie denn nie wieder aufsteigen? Nein, nie. Und der Anführer machte große Protestgebärden, aber seine Stimme war so leise geworden, dass man sich fragte, wer sich wohl bereit finden könnte, zu beachten, was er sagte. Es war, als habe ein Reiskorn zu sprechen begonnen. Schließlich schienen sie im Morast zu versinken und sie wurden nicht mehr gesehen. Dann plötzlich geschah etwas wie ein Ausklinken, eine Entkupplung in dem riesigen weichen Ding. Und aus den von allen Seiten abgeschleuderten Fetzen bildete sich nach einer gewissen Zeit ein Band. So lang und doch so fest, dass die gesamte Kavallerie im scharfen Trab darüber hätte hinwegreiten können. Doch diese Elemente waren verschwunden. Nur die Silhouette des Führers ließ sich noch unterscheiden. Man wäre sogar versucht gewesen, immer noch seine Protesthaltung zu sehen, wenn sein stolzes Haupt nicht zusammengesunken wäre. Und als hätte es ihn allein bis zu diesem Moment aufrecht gehalten, fiel er jetzt seiner ganzen Länge nach hin. Er wurde zu einem Zylinder, der so leicht über das Band hin und mit einem hellen Geräusch herabrollte, als wäre er vollkommen hohl und springlebendig. Was Plüm angeht, so saß er am Fuße seines Bettes und betrachtete dieses Schauspiel schweigend, in Nachdenken versunken. Es ist wirklich so absurd und auch wahnsinnig lustig. Und ganz oft, also in vielen dieser kleinen Kurzprosa-Texte, ich glaube, der Humor entsteht auch dadurch, dass Plüm das einfach so beobachtet und das Groteske oder Seltsame, von dem man sich als Leserin ja einfach wirklich mitreißen lässt, überhaupt nicht zu bemerken scheint. Also irgendwie dieser Kontrast führt ganz oft in diesen kleinen Texten zu einem wahnsinnigen Humor.
Ja, es hat darin vielleicht eine gewisse Verwandtschaft zu manchen Kafka-Texten. Also, dass einfach eine neue Nebenrealität da geschaffen wird, die in sich schlüssig ist und von dem, der das davon erzählt, überhaupt nicht als besonders unglaublich oder absurd oder so wahrgenommen wird, sondern einfach erstmal so erlebt wird. Vielleicht ist das auch falsch zu sagen, das Schaffen einer Nebenwirklichkeit, sondern es ist ja der Blick auf das Wirkliche, der Blick ist es ja, der diese Wirklichkeit verändert und diese Nebenwirklichkeit schafft. Und das, so ist es, glaube ich, bei Kafka auch. Dass die Verbindung dann zu meiner Ida, in Ida erfindet das Schießpulver, die ist, glaube ich, das heißt, da gibt es verschiedene Verbindungen, aber das eine wäre, glaube ich, das ist auch eine Entdeckung, die ich durch Henri Michaux gemacht habe, dass Figuren nicht unbedingt so realistische Romanfiguren sein müssen, sondern dass es Figuren gibt, geben kann in der Dichtung, die so ein bisschen Zwitterwesen sind, also halb Fleisch, halb Papier oder halb konkret, halb abstrakt eben. Und diese Ida bei mir, die ist ein bisschen inspiriert von diesem Plümwesen. Und sie hat auch so ein bisschen seine, teils vielleicht von Michaud ein bisschen abgeguckt, aber teils ist das auch meine eigene, so ein bisschen unerbittliche Logik, die in dieser Absurdität verhaftet ist. In dieser Parallelwelt, in der so eine besondere Art von Logik herrscht, ist das aber alles sehr schlüssig. Und es ist jemand, der resoniert und der auch argumentiert und Zusammenhänge herstellt, logische Zusammenhänge herstellt und das und alles ganz genau durchdenkt, die eigentlich die Welt nochmal neu organisiert nach einer gewissen Logik, ihrer eigenen Logik. Und dadurch natürlich auch auf manche Unstimmigkeiten oder Absurditäten erst aufmerksam macht. Etwas davon hat mit diesem Plüm oder wurde durch diesen Plüm bei mir angestoßen. Die Stelle, die ich wirklich genial finde in dieser von dir vorgelesenen Passage ist, es war, es habe ein Reiskorn zu sprechen begonnen. Also ich weiß nicht, wofür das alles noch stehen könnte, aber das ist, das leuchtet bei mir so aus dieser Passage raus, weil es macht deutlich die Lächerlichkeit eigentlich dieser großen Gebärden, dieser Protestgebärden dieses Anführers. Man sieht ja vielleicht einen militärischen, vielleicht einen Offizier, einen General, man sieht vielleicht auch einen Diktator oder so vor sich mit seinen großen Gestikulationen und Gebärden. Und dann kommt aber nur so ein Stimmchen heraus, als habe ein Reiskorn zu sprechen begonnen. Das ist so toll. Absolut. Diese Stelle.
Also ich habe so ein bisschen über Michaud gelesen. Da wird dann viel auch so auseinandergesetzt, was du auch ganz am Anfang schon gesagt hast, dass er eigentlich sozusagen als Lyriker vermarktet wurde, also auch zunächst Plüm die Texte als Lyrik verkauft wurden und dass er sich aber auch immer gegen dieses Großspurige der Lyrik oder das Gestellte, das Wichtige gestellt hat. Und irgendwie fand ich das auch so toll, dass er das eben innerhalb dieses Halbsatz schafft, irgendwas, was so groß aufgeblasen wird, dann so whoop, fällt es so in sich zusammen. Irgendwie habe ich gedacht, vielleicht kann man das auch parallel lesen.
Ja, es ist überhaupt ein sehr komisches dichterisches Werk, also jedenfalls mit sehr komischen Komponenten immer wieder. Es ist ja jemand, der auch in der bildenden Kunst aktiv war und es ist auch jemand, der mit Drogen experimentiert hat und versucht hat, über Drogen in Parallelwelten hinein zu geraten. Allerdings glaube ich nicht, dass dieser Plüm unter Drogeneinfluss geschrieben ist und man merkt, dass er eigentlich überhaupt keine Drogen braucht, um Parallelwelten zu schaffen. Ich denke jedenfalls.
Und ist das auch so ein Text, den du immer wieder liest? Das bleibt ja auch alles so rätselhaft. Ich glaube, das ist der perfekte Text zum immer wieder lesen.
Das stimmt, ja. Ich habe es im Laufe der Jahre schon immer mal wieder gelesen oder auf jeden Fall aufgeschlagen. Ich habe so ein Plejade, gibt es mittlerweile zwei Bände von Michaud. Und da lese ich immer mal wieder drin. Das ist ja nicht jeder Schriftsteller, nicht jede Schriftstellerin, Dichterin hat so eine Wirkung auf, ist wahrscheinlich kommt es auch darauf an, wer da liest. Also bei mir hat Henri Michaud und auch übrigens Walser, wenn ich anfange zu lesen, ich fühle mich wie angestoßen oder wie angeregt. Es hat auch nichts Einschüchterndes, oder jedenfalls nichts Lähmendes, sondern im Gegenteil. Es ist wirklich so, als würden da Mauern einfallen, wie ich vorhin gesagt habe, oder Türen sich öffnen, oder als wäre plötzlich eine viel größere Freiheit im Raum. Das ist auch bei Walser so. Bei Walser ist es mehr so eine Art Sprunghaftigkeit, Geschmeidigkeit, auch so eine Frechheit. Und bei Michaud ist es ein bisschen was anderes. Es ist mehr so eine abgründige Tiefe auch, aber und Komik gleichzeitig.
Stimmt. Viele der Kurzprosastücke sind ja auch sehr gewalttätig.
Ja, unglaublich gewalttätig. Ja, da werden Köpfe abgerissen und alles Mögliche. Das ist, glaube ich, einfach sein Blick auf unsere Welt, wie sie ist. Es sind keine Horrorvisionen, die er sich ausmalt, sondern ich glaube, er schaut auf die Welt, die es gibt, die unsere ist.
Also Robert Walser, den du jetzt gerade schon ab und zu erwähnt hast, da hast du Der Räuber mitgebracht.
Aha.
Und ich finde tatsächlich, dass die beiden Texte perfekt zueinander passen. Also ihr da draußen, wenn ihr das hört, besorgt euch beides gleichzeitig. Das ist ein Text, der in den berühmten Mikrogrammen von Robert Walser versteckt war. Also auch ein zu Lebzeiten unveröffentlichter Text und der erst sozusagen transkribiert werden musste aus dieser mini kleinen Bleistifterei-Schrift. Was mich daran auch total fasziniert hat, und das passt, glaube ich, auch zu Plüm, er beginnt und endet total unvermittelt. Also ich glaube, das ist das Erste, was man sagen kann. Und dennoch stört einen das beim Lesen überhaupt nicht. Der Beginn, die ersten paar Sätze sind auch schon ganz gut erklärend, wie diese Struktur des Textes aussieht. Es beginnt mit Edith liebt ihn, hiervon nachher mehr.
Ja, das sind immer diese Pseudo-Verweise. Also das heißt, das kommt dann häufiger. Davon wird noch die Rede sein oder davon. Es kommt dann aber meistens nicht mehr vor. Es wird dann
genau.
Wird eine völlig falsche Erwartung erzeugt. Also er spielt dauernd mit dem Leser, mit der Leserin und macht sich auch lustig über diese Erwartungen.
Absolut. Und er macht sich genauso lustig über so einen gehobenen Tonfall ganz oft. Das finde ich auch wahnsinnig lustig an diesem kleinen Text. Also ein Beispiel wäre vielleicht sowas wie, also dass er so in ganz altmodischen Worten auf einmal spricht. Hülfe er mir jetzt oder so, kommen dann immer so Literatur-Sentenzen werden da so eingespielt. Und dann, also es ist, ist eine wilde Mixtur aus verschiedenen Tönen, aber das ist mir ganz oft aufgefallen und darin habe ich die beiden auch irgendwie verwandt gesehen.
Ja, er ist ja Schweizer und es gibt ja so eine Art altertümelnde Komponente in der schweizerischen Sprache. Also in der die Schweizer sprechen ja untereinander nicht was wir Hochdeutsch nennen, sondern eben ihre verschiedenen Sprachen, die sie Landessprachen, Dialekte, weiß nicht, ob man es Dialekte nennt, aber jedenfalls Mundart. Und wenn sie dann in dieses Schriftdeutsch verfallen, dann gibt es da manchmal, ich glaube, das hat er sicherlich genutzt und gewusst und bewusst auch verwendet, aber es gibt bei den Schweizern diese altertümenden Elemente. Und dann fällt es aber bei ihm zusammen mit einer Lust am sich mokieren, sowieso, aber sich nicht nur über den Leser, die Leserin, sondern auch über die Figuren, über sich selbst, über den Erzähler. Das ist ja so eine Verdoppelung in dem Räuber-Roman. Es gibt da zwei Figuren, der Erzähler und der Räuber. Und das ist aber eigentlich mehr oder weniger ein und dieselbe Person. Von dem Schriftsteller wird erzählt als von einem Räuber. Also ein Schriftsteller ist jemand, der Landschaften, aber auch Neigungen und alle möglichen Züge von Menschen einfach klaut. Und das ist ja auch eine sehr gut nachzuvollziehende Vorstellung. Bei ihm geht es dann so weit, dass er aber auch ein richtiger Schurke ist, dass er in der Passage, die du jetzt gleich auch lesen wirst, auch schießt auf seine hochgeschätzten Modelle, wie er es nennt. Also das ist nicht nur ein Beklauen und ein Rauben, sondern es ist eigentlich auch eine ziemlich gewalttätige Angelegenheit. Er drückt sein Gewehr ab auch. So ist es einmal in der Literatur, schreibt er. Also das ist nun mal Literatur. Da kann ich ja gar nichts dagegen machen. Das ist nun mal so. Als Schriftsteller habe ich zu schießen und zu rauben. Das ist mein Beruf. Das ist schon sehr komisch und auch gleichzeitig
irgendwie richtig, ja.
Irgendwie richtig, ja. Ja.
Ich lese mal die Stelle vor.
Ja.
Als er sich so täglich zu Edith begab, hörte er die Umstehenden mit sehr besorgten Mienen und mit Entschiedenheit sagen, er macht sie unglücklich. Solches Geflüster kam vielleicht auch ihr zu Ohren. Sie wurde tief, tief nachdenklich. Einmal stand sie ganz schneeweiß im Gesicht da. Vielleicht dachte sie, sie müsse sterben, während sie doch heute ganz rosig und wonnig umhergeht am Arm ihres Mittelmäßigen. Heute ist der Räuber ganz bleich vor lauter Dichten, denn Sie können sich ja denken, wie er mir wacker bei der Niederschrift dieses Buches mithilft. An Ediths Beschützer, nämlich diesen Mittelmäßigen, der übrigens ein ganz strammer Mensch zu sein schien, richtete der Räuber eines Tages irgendwelche Anrede, wobei er ihm kundtat, er helfe einem Schriftsteller an einem Roman. Dieser Roman sei klein, doch strotze er vor Kultur und Inhalt und er gelte hauptsächlich Edith, die in diesem kleinen, aber inhaltsschweren Roman als Hauptfigur dastehe. Der Räuber lächelte, als er das sagte, und der Freund Ediths fing förmlich vor unterdrückter Wut an zu zittern, indem er mühsam hervorbrachte, Schurke. Streng genommen, erwiderte der Räuber, sind ja wir alle, die wir Romane und Novellen schreiben, insofern Schurken, als wir mit rücksichtsvoller Rücksichtslosigkeit, zarter Kühnheit, unerschrockener Erschrockenheit, leidender Lustigkeit und lustigem Leid beim Abdrücken unserer Gewehre, will sagen beim Zielen auf unsere hochgeschätzten Modelle vorgehen. So ist es einmal in der Literatur. Sie, mein sehr geehrter Herr, scheinen kein Freund der Dichtkunst zu sein, sonst würden Sie sich besonnen haben, obiges, eigentümliches Wort über die Lippen zu bringen. Ich nehme es Ihnen aber beim Eid nicht übel, wobei ich das etwas kräftige Wort beim Eid bedauere, das Ihnen nicht ganz am Platz scheinen wird und mir auch nicht. Sie rauchen da ja, wie ich sehe, Pfeife. Weshalb sollte ich das nicht? Das Pfeiferauchen kommt zweifellos auch mit in den Roman. Wenn ich nur einen Namen hätte, um Ihre Fülle von Unmenschlichkeit zu bezeichnen. Und sie trennten sich, indem jeder vorzog, seines Weges zu gehen. Er wird natürlich Edith erzählt haben, der Räuber diene einem Dichter bei der Abfassung einer Geschichte als Gehülfe und Edith wird sich bemüht haben, ihre Erschrockenheit hinter dem Vorhang eines gleichgültig scheinenden Gesichts zu verbergen. Aber der Freund erriet sie. In seiner Mittelmäßigkeit fand er nicht einmal die passenden paar Worte, sie zu trösten. Sie war sehr unruhig und sie sprach still vor sich hin, wer sich gesagt hätte, dass das alles so kommen musste. Und etwas wie eine süße, heiße Unmutsträne umglitzerte ihre Augen. Und sie dachte, ich habe ihn von mir weggejagt. Und nun ist er zu einem anerkannten Autor gegangen, hat diesem alles berichtet und jetzt dichten und schreiben sie mit vereinten Anstrengungen über mich. Und ich kann mich nicht wehren und niemand setzt sich für mich ein. Ich muss mir die Dichtereien dieses Bettlers gefallen lassen, der nicht einmal 100 Franken aus seinem Portemonnaie hat fallen und hinausgleiten lassen wollen. Und das Schrecklichste bei dieser ganzen Angelegenheit ist, er liebt mich und beraubt mich aus lauter Anhänglichkeit und Ehrfurcht und die ganze Welt weiß um mich Bescheid. Nimmer würde ich es für möglich gehalten haben. Gott im Himmel, hilf mir, damit ich mich räche. Sie faltete die Hände und inzwischen wurden die eng aneinander gebauten Häuser der hübschen Stadt bald von Wolken dunkel, bald wieder von Sonnenschein hell und Wagen wurden von Pferden gezogen. Das Tram räusperte sich, das heißt es flog und rasselte und fauchte und Autos liefen und Buben fingen zu spielen an und Mütter hielten Kneblein oder Kinderchen an der Hand und Herren begaben sich zum Kartenspiel und Freundinnen teilten sich die neuesten Geschehnisse interesseerweckender Natur mit und das lebte und bewegte sich. Menschen entfernten sich und andere kamen zu Fuß oder per Eisenbahn an. Dieser trug ein Bild, sorgfältig verpackt, jener eine Leiter, ein anderer gar ein Kanapee. Du hättest dich hübsch bequem können, davontragen lassen. Und draußen ergingen sie sich im Grünen und in der Stadt erhob sich über den Häusern die Kirche, gleich einem zur Einigkeit und zur Liebe mahnenden Wächter oder wie eine große junge Frau mit den Anwandlungen des rechten Familienernstes. Denn ewig jung sind die Momente des Gefühls, dass das Leben ernst ist und dass es grünt, lächelt und blutet. Und wie der Glaube das Erste und nach langer Zeit vielleicht das Nicht-Viel- oder Gar-Nichts-mehr-Glauben allgemach das Letzte wird und mit dem Aufkeimenden verwandt ist und Erstes und Letztes, Beginnendes und Aufhörendes zusammenhängen. Wie sich der stolze Turm in seiner Unbiegsamkeit zu biegen schien, Unbeugsames biegt sich oft unsichtbar innerlich und Unbewegliches hat ein Sehnen, Bewegung hervorzurufen. Und es bewegt sich rundherum und kommt herbei, um ihn anzuschauen und bekommt ihn nicht zu Gesicht. Aber es hat sich doch bemüht, die, die gehen, übernehmen etwas für die, die am Gehen verhindert sind. Und das Steinerne ist, dass man weich zu stimmen sucht und das Weiche artet in Stein aus. Warum erbaut man für den Glauben ein schweigsames Gebäude und sinkt dann ins Licht hinauf und verlässt getröstet, gestärkt von Jubel umjubelt die Halle? Und das hatte einst dem Räuber einer gesagt, du spinnst, weil er von der Hingabe an die Arbeit gesprochen hatte. Aber wir reden gar oft barsch, weil uns gesagt wird, was wir selber gerade zu uns sagten, weil wir dem Sprechenden Recht geben müssen. Und Ediths Freund sprach zu ihr, dass du mir nie mehr an mich denkst. Der Räuber aber ging immer in der hellen Überzeugung über die Straße, die ihm sagte, dass sie dann und wann an ihn denke. So kam es dann eines Nachmittags zu besagter Kanzelbesteigung und Predigt.
Also das ist so wild. Ich meine, das sind hier drei Seiten, aber da passiert ja alles Mögliche. Ich finde, das ist so eine Kunst, wie er das schafft, von einem Thema zum nächsten zu fliegen, also eigentlich vollkommen unangebunden und man ihm einfach folgt. Also es ist wirklich, es ist erstaunlich.
Ja, wobei ich finde, dass du hier noch eine Stelle ausgesucht hast, die sehr viel Zusammenhang hat im Vergleich zu anderen Passagen des Buches, wo diese Sprunghaftigkeit und Zusammenhangslosigkeit noch viel größer ist. Da kann ja manchmal wirklich von einem Satz zum anderen was völlig anderes kommen und das ist so eine Unerschrockenheit und Freiheit eben, ne? So eine im Kopf bei ihm, die ihn das so nebeneinander stellen lässt, obwohl es überhaupt keinen Zusammenhang hat manchmal. Und die Wirkung, die das dann erzielt, ist einerseits eine komische. Man ist ja überrascht natürlich und belustigt erstmal und zugleich ist es dann aber so, dass diese zusammenhangslosen Sätze dann doch in einen Zusammenhang geraten, weil sich im Hirn dann was doch einen Zusammenhang schafft, wie es auch durch assoziatives Schreiben oder Formulieren ja passiert. Nee, also ich finde, was an dieser Passage beachtlich ist, ist das Gegenteil von Zusammenhangslosigkeit, also der Zusammenhang dann doch immer wieder. Und dann aber auch diese sehr komische erste Hälfte der Passage, wie sie dann mündet in etwas letztlich sehr Ernstes, was eigentlich gar nicht so ganz zu dem Rest des Buches auch passt oder das jedenfalls ein bisschen heraussticht, finde ich. Denn die komischen und zusammenhangslosen Passagen sind eigentlich viel häufiger, so kommt es mir jedenfalls vor. Also dieser ganze Anfang der Passage ist ja wirklich urkomisch und dieser mittelmäßige quasi der Rivale, ja, denn er, der Räuber, ist ja verliebt in diese Edith und sie hat, kommt aber in dem, am Arm dieses mittelmäßigen, doch eher stattlichen, aber ansonsten sehr mittelmäßigen Mannes daher, ihren Beschützer, und erklärt die beiden dann darüber auf, dass er ja gar nicht anders kann und dass das nun mal der, sein Beruf ist, wie gesagt, dass das Schreibende, das Rauben und das Schießen auf seine Modell. Und dann diese besonders komische Stelle, also auch diese Lust am Paradox, die rücksichtsvolle Rücksichtslosigkeit, die zarte Kühnheit, unerschrockene Erschrockenheit und leidende Lustigkeit und ja, eine Aneinanderreihung von Paradoxen. Aber das Lustigste, das Komischste, finde ich, kommt da dann noch, wenn er ihm dann diesem Mittelmäßigen am Ende sagt, ja, und übrigens, sie rauchen ja Pfeife, wie ich sehe, und er sagt, ja, wieso soll ich das nicht? Naja, das Pfeiferauchen kommt natürlich auch noch mit in den Roman, und hat er ihm jetzt noch noch mal eins ausgewischt. Sogar dieses absolut banale, nichts bleibt dem armen Mann, weil der wird völlig, also der geht nackt weg, noch nicht mal Pfeife rauchen kann er. Alles wird ihm wird genommen und in den Roman hinein transportiert.
Und man kann ja vielleicht auch verraten, also man kann sowieso gar nicht so viel zu dem Plot sozusagen dieses Romans sagen. Aber was man sagen kann, man steuert ja hier auf diese Kanzelbesteigung und Predigt zu, und das ist ein Vortrag des Räubers über die Liebe, den Edith als derartig diffamierend empfindet, dass sie ihn erschießt. Ja, also das ist schon wahnsinnig lustig.
Es gibt ja bei Walser immer solche masochistischen Elemente auch. Also er ist zwar derjenige, der hier sehr frech und wild auch andere beschimpft oder sie an der Nase rumführt. Andererseits hat er auch seine größte Freude daran, nicht nur am Dienen, sondern auch am sich gerade zu erniedrigen oder auch barsch angegangen zu werden und warum eben nicht auch erschossen zu werden von der Geliebten. Das sind eigentlich für ihn Lustmomente. Auch das hat was Komisches, allerdings vielleicht auch was Tragisches, sicher sogar. Und diese ganze zweite Hälfte der von dir gelesenen Passage, da gerät er ja in einen ganz anderen Ton hinein. Und da geht es um die Kirche, um den Glauben, um das Beginnen und das Aufhören, wie das zusammenhängt, das Erste und das Letzte. Und das alles in einem doch viel ernsteren Ton als jetzt als am Anfang. Das wird aber sehr schnell dann wieder gegen Ende der Passage eingeholt. Und der Mittelmäßige tritt wieder auf und sagt, dass du mir nie mehr an ihn denkst. Und natürlich tut sie das sicherlich trotzdem, denn es gibt ja die Vermutung, dass oder die Annahme, dass Frauen doch eher, sagen wir mal, an Nicht-Mittelmäßige denken als an mittelmäßige Männer oder auch Frauen. Jedenfalls hat er durchaus berechtigterweise die Hoffnung, dass sie weiterhin ab und zu an ihn denkt.
Es ist gut, dass wir uns das jetzt so genau angeschaut haben, weil eben von diesem wirklich wahnsinnig komischen fließt der Text ja dann auch in diese Stadtbeschreibung, oder also es macht dann auf einmal so ein Panorama auf, wo wir uns hier befinden könnten, und dann geht's wieder zurück zu dem Mittelmäßigen. Und das, finde ich, ist in diesem ganzen Text so unfassbar interessant, also wie der gebaut ist. Ja, es lässt sich wirklich schwer sagen, aber dass das Bizarre und das Ernste und das fast Belehrende und dann wieder dieser Humor, also ganz oft gibt es eben auch so ganz selbstreflexive Passagen, wo zum Beispiel, ich habe mir eine notiert, wo der Erzähler dann sagt, und nachher muss der Räuber endlich auch mal zum Arzt. Also die Perspektivwechsel permanent im Erzählen. Also mal ist man auf einmal ganz nah an dem Räuber dran, dann merkt man wieder, der Erzähler hat was vor mit dem Räuber. Auch bei den Figuren. Die Figuren werden manchmal wie so woanders hingestellt und plötzlich ist man ganz nah bei ihnen. Also das ist wirklich so kunstvoll gemacht, dass es einen permanenten Wechsel gibt. Wahnsinnig beeindruckend. Und dazu dann noch diese melodiöse Text, der einen ja sowieso, also vielleicht ist das auch das, was das so zusammenhält und einen so vereinnahmt, dass es wie so einen Sog ergibt, gerade wenn man ihn laut liest.
Ja, es ist eigentlich wie ein Wunder, dass gerade diese oft zusammenhangslos scheinenden Sätze, Aneinanderfügung von Sätzen, dass sie beim Lesen, dass man tatsächlich weiterlesen möchte und dass man davon gefangen ist. Hier ist zum Beispiel eine Passage, um nochmal diese Zusammenhangslosigkeit zu verdeutlichen und die Komik und gleichzeitig eben dieses, ich finde das wie ein Feuerwerk auch, was da gezündet wird. Also es heißt, er esse gerne Grießbrei und wer ihm eine gute Rösti zubereite, den liebe er. Ich verleumde ihn zwar da, doch bei solch einem wird's wohl nicht so genau drauf ankommen. Jetzt von jener verstorbenen Witwe. Mir gegenüber steht ein Haus, dessen Fassade einfach ein Gedicht ist. Also es sind drei aufeinanderfolgende Sätze, von denen keiner was mit dem anderen auf den ersten Blick zu tun hat. Das ist eine der Lehren, die ich bei meiner frühen Walser-Lektüre gezogen habe, dass zwei unmittelbar aufeinanderfolgende Sätze gar nicht unbedingt was miteinander logisch zu tun haben müssen, sondern es geht auch anders. Das hatte ich so noch bei keinem anderen Dichter, keiner anderen Dichterin gelesen. Auch hier wieder die Wirkung bei mir, glaube ich, als junger Leserin und Schreiberin war das Gefühl, eine unglaubliche Freiheit dazu gewonnen zu haben, durch diese Möglichkeiten, die sich da plötzlich auftaten.
Ja, so stehe ich total.
Auch, ja, natürlich nicht nur diese Zusammenhangslosigkeit, da ist ja so viel Verschiedenes bei Walser, auch die Formulierungslust.
Ja.
Zum Beispiel, diese Selma sah Edith sehr, sehr 2 mal 2 ist 4 mäßig an. Oder diese Verben, die er formt, zum Beispiel hindurch Glückseligen ist bei ihm ein Verb oder Umartigkeiten oder Töne um Schmetterlingeln. Also auch das ist wieder so ein Zugewinn an Freiheit, an Formulierungsmöglichkeiten, die auf mich auch jedes Mal, wenn ich da neu hineinlese, so wirken, als würde mich jemand anstoßen und mir Mut machen, auch selbst nicht unbedingt ähnliche, aber vielleicht andere Freiheiten mir einfach zu nehmen und mich nicht so einschränken zu lassen von den Gegebenheiten und von den Konventionen, von den sprachlichen, die uns ja im täglichen Umgang mit Sprache, in denen wir gefangen sind.
Ich habe jetzt hier noch eine Stelle gefunden, die diese Wortneuschöpfung mit diesem neue Zusammenhänge konstruieren verbindet. Da gibt es eine Stelle, sagt er, Genfer Gasse und Portugal. Wie bringe ich diese Auseinandergelegenheiten in Zusammenhang?
Ja, die habe ich mir auch notiert, die Stelle. Vor was für Schwierigkeiten ich mich da stelle. Noch nie, solange ich am Schreibtisch tätig bin, habe ich so kühn, so unerschrocken begonnen zu Schriftstellern. Das ist doch toll. Diese Unerschrockenheit. Und das merkt er ja auch selbst. Man hat das Gefühl, was ich jetzt gerade beschrieben habe, als die Wirkung, die das auf mich machte, als Lesende und Schreibende, diese Wirkung hat es auf ihn selbst ja offenbar auch.
Ja.
Und so kühn bin ich plötzlich, so unerschrocken. Und davon bekommt man gleich Lust, noch weiter zu machen und mit der Unerschrockenheit und Kühnheit und Sprunghaftigkeit und Erfindungslust. Man möchte gar nicht wieder aufhören zu zitieren, auch bei ihm, weil so einnehmend, finde ich, so aufrüttelnd und so immer munter und gleichzeitig ja sehr melancholisch. Und dieser ganze Räuberroman auch voller Einsamkeit. Einsamkeit und natürlich hat es was Melancholisches, Trauriges, aber es hat auch diese nicht aufgesetzte Munterkeit, dieses Hingewandte, eine ständige, eine permanente Freude an den Erscheinungen der Welt und gleichzeitig diese Einsamkeit und diese Freiheit und Unerschrockenheit als Mittel auch sich herauszubefördern aus dieser Melancholie, denke ich.
Wenn ich jetzt sage, ihr glaubt jetzt bestimmt Anne Weber, dass das Buch wirklich genau diese Qualitäten hat, dann klingt es ja fast nach einem Ratgeber-Tipp, aber tatsächlich ging es mir genauso. Es hat irgendwie einen neuen Mut oder irgendeine Kraft in mir ausgelöst. Und ich meine, dass das ein Text kann, dann brauchen wir gar nicht mehr viel über Literatur zu reden. Das kann er einfach. Und deswegen, finde ich, sollte jeder diesen Text gelesen haben. Und ich kannte ihn vorher nicht, also ich bin dir wahnsinnig dankbar.
Das ist doch toll, wenn man sowas noch entdecken kann. Nochmal ganz neu.
Und ich danke dir für die Zeit. Wir haben schon sehr lange gesprochen. Ja. Danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast und wir so intensiv über die beiden Texte sprechen konnten. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal.
Ja, das hoffe ich auch. Vielen Dank dir.
Dear Reader von Mascha Jacobs wird co-produziert von Burg Hülshoff Center for Literature. Diese Folge mit Anne Weber ist Teil des Kulturprogramms zum Annette von Droste-Hülshoff-Preis 2024, dem LWL-Literaturpreis. Schnitt: Mia Ender, Postproduktion: Niki Franking, Covergestaltung: Sarah von der Heide und Jingle: Walter P99 Orchestra.